Hallo, hier ist Bibletunes. Asaf Ze'evi und Detlef Kühlein im Gespräch über aktuelle Entwicklungen in Israel. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einem weiteren Update Fokus Israel. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man so die Zeitungen liest, wenn man so Tagesschau heute und andere Nachrichtenkanäle sieht, dann rückt doch der Krieg in Israel, der Krieg im Nahen Osten immer weiter in den Hintergrund. Woran liegt das? Ist das nicht mehr so wichtig oder passiert da auch nicht mehr so viel? Natürlich haben wir heute wieder Asaf Ze'evi im Studio. Asaf, klär uns doch mal auf. Wie sieht es aus an den Fronten? Und ist dieses Thema Krieg in Israel, was ja immer noch Stand der Dinge ist, also Israel befindet sich ja noch immer im Krieg, aber wie sehr wird in Israel selbst dieses Thema behandelt und wie wird darüber berichtet?
Ja, vielleicht ist es eine Überraschung, aber auch in Israel gibt es inzwischen andere Themen, die im Mittelpunkt stehen oder im Vordergrund, und der Krieg rückt auch in Israel mehr in den Hintergrund, zumindest in den letzten gut zwei Wochen seit unserem letzten Update. Aber ich denke, der Grund, du fragst ihn nach dem Grund, das ist immer eine Mischung. Es ist nicht so intensiv wie zur Anfangszeit. Man gewöhnt sich an alles, das sagen wir hier auch immer wieder. Und es passiert auch nicht allzu viel im Verhältnis. Und manchmal gibt es auch andere Themen. Während wir jetzt gerade aufnehmen, laufen in den USA Wahlen. Heute, wir nehmen, die Aufnahme läuft am 5. November. Und das natürlich erobert das auch in Israel die Hauptschlagzeilen. Aber wenn wir jetzt auf die israelische Öffentlichkeit schauen, in die Medien, mehr oder weniger im Mainstream, dann gibt's neben den US-Wahlen auch das eine oder andere Thema. Es gab einen Hagelfall in Israel, also es gab Hagel so groß wie, also größer als Tischtennisbälle, auf jeden Fall, fast wie ein Tennisball. Das, ich sag mal, da wo es am schwersten fiel, im oberen Norden, in Obergalilea, da blieb keine Fensterscheibe vom Auto noch ganz. Und das beschäftigt die Leute natürlich. Das ist ja spürbar, klar. Und auch die Hochwasserereignisse, die sind zwar weit weg in Spanien, aber auch das hat Israel die Hauptschlagzeilen für ein paar Stunden belegt. Das ist ja kaum vorstellbar und das Leben geht ja weiter.
Also fallen nicht nur Raketen vom Himmel, jetzt mal böse gesagt, sondern auch große Hagelkörner. Das ist ja echt schlimm.
Es fällt einiges. Ja, einiges steigt auch. Zum Beispiel gibt es in Israel so etwas wie, ähnlich wie die PISA-Studien, die schulischen Leistungen im Vergleich. So ein Schulbarometer, und das war in den letzten Jahren immer schlechter und es hat auch die Öffentlichkeit natürlich beschäftigt, sogar während des Krieges etwas weniger, aber jetzt steigt es wieder in Richtung Himmel, und das, ja, ich sag mal, im zweiten oder dritten Rang der Schlagzeilen taucht es schon auf. Und dann die politische Konstellation, die immer wieder scheitert es oder gelingt es an denselben Ecken und Kanten, wie wir auch schon mehrfach besprochen haben hier, das Thema Militärdienst von Orthodoxen. Die Koalition kam wieder mit einer neuen Gesetzesinitiative. Das Problem ist noch nicht gelöst. Und das neue Gesetz war nicht besser als der Entwurf, als der letzte Entwurf, so dass es innerhalb der Koalition einen Aufstand gab, sogar aus der Likud-Partei von Netanyahu und von Verbündeten in der Koalition. Sie würden dagegen stimmen. Und das Gesetz hat keine Mehrheit. Sie können das nicht durchsetzen. Und parallel gab es eine Entscheidung vom Gericht, das Militär darf und soll weitere 7.000 Orthodoxe einziehen ab sofort. die Einladungsbriefe sind dann schon auf dem Postweg. Das Thema produziert immer wieder Krisen. Es kann wirklich sein, dass die Koalition an so etwas scheitern würde.
Und dann hatte ich heute irgendwas gelesen in den Medien. Wir hatten im Vorfeld darüber gesprochen. Asaf, dein Sicherheitskreise von Netanyahu, Shin Bet ermittelt. Da sind irgendwelche Dokumente, Sicherheitsdokumente weggekommen oder?
Ja. Das hat auch so zweieinhalb Tage hat es Rückkopplung in allen Medien verursacht.
Was war das genau?
Das war hochklassifizierte Informationen, sprich mindestens ein Dokument, in dem offensichtlich erst hieß, dass Sinoir hätte das Dokument selbst geschrieben. Das hat sich aber später als eine falsche Information gezeigt. Das kam aus eher mittleren bis höheren Rangen in den Hamas-Reihen, nicht Sinoir selbst, aber das Dokument formuliert in Wort die Verhandlungsstrategie der Hamas gegenüber Israel. Also wirklich, wie sie vorgehen in den rund um das Thema Geiseln, wie sie die israelische Öffentlichkeit erschüttern mit einem inneren Streit, wie sie ein Politikum aus bestimmten Fragen und Herausforderungen machen und Israel damit schwächen. Das Militär kennt das Dokument seit April. Das ist schon lang. Wie kam es aber nicht zu den richtigen Händen in Israel? Es wurde, soweit es jetzt bekannt ist, wurde es nicht dem Generalstabschef oder dem Geheimdienstchef, du sagtest Shin Bet, wir sagen in Israel Shabak, es ist dasselbe, Inlandsicherheit, und nicht dem Premierminister vorgelegt. Wie kam es dann ausgerechnet zur Bild-Zeitung? Und dort wurde es, weil es ja der israelischen Militärzensur nicht unterliegt, konnte es dann veröffentlicht werden, viele Monate später. Da kam ein bestimmter Mitarbeiter, ein ehemaliger vom Militär, der ging dann ins zivile Leben, war ein Mitarbeiter im Premierministeramt. Und er kam, obwohl er die Sicherheitsklassifizierung nicht bestand, er kam zu geheimen Sitzungen mit, halt ohne die Klassifizierung, hat seine Hand auf manche Dokumente gelegt und über ihn kam es dann weiter. Aber das ist so, wie ich verstehe, ist das erst ein Teil der Info. Es sind auch andere Dokumente, die nicht hätten rauskommen dürfen dabei. Wir wissen noch nicht alles.
Okay, das heißt, da könnte noch eventuell noch mehr kommen. Asaf, jetzt haben wir dann gleich fast 10 Minuten schon ein Update gegeben, ohne über den Krieg zu sprechen, also über den wirklichen Krieg. Aber kommen wir doch mal, denn der ist ja schon noch da, auch an den verschiedenen Fronten. Und das interessiert uns natürlich auch. Gib uns doch da mal ein Update. Fangen wir mal mit Gaza an.
Ja, und zwar diskutiert man mehr, als man tut. Es läuft natürlich militärisch, läuft es vor allem im Norden des Gazastreifens, läuft es weiter, gezielt und eingeschränkt. Aber die große Frage, und nun? Ja, was nun? Weil wir sind schon am Tag danach, schon länger. Jetzt beschäftigt man sich in Israel mit einem Entwurf, der wohl aus Ägypten kommt. Eine Initiative zur Ziviladministration vom Gazastreifen durch arabische unabhängige Akteure, jeder einzelne von ihnen sollte Ägypten vorschlagen, nachdem sie es aber schon mit Israel und den USA abgeklärt haben, dass beide mit den Namen einverstanden sind. Und es sollen auch Leute, die für Abbas, für die palästinensische Autonomiebehörde in Ordnung sind, er darf auch mitbestimmen, solange Israel damit einverstanden ist. Mal schauen, was daraus wird, aber es könnte sein. Netanyahu hat eine Kabinettssitzung vertagt aus diesem Grund. Er musste dann sich um dieses Thema kümmern, ungeplant. Und dann hat Israel noch das Parlament, die Knesset hat ein Gesetz verabschiedet. UNRWA, UNRWA, ist, da wurde der Vertrag gekündigt, einseitig. Und auch israelische Organisationen dürfen nicht mehr mit dieser Organisation kooperieren in Zukunft. Das tritt bald in Kraft. Das hat eine Diskussion ausgelöst, vor allem im Ausland. In Israel herrscht Konsens. UNRWA möchte man nicht mehr. Ja, es wird aber, ich sage jetzt meine Meinung dazu, wer davon dann die Schlussfolgerung zieht, okay, dann bleiben die Palästinenser ohne Hilfe, er hat nur die halbe Strecke mitgedacht. Es wird einen Ersatz geben. Es gibt, schon jetzt läuft die humanitäre Hilfe im Gazastreifen nicht hauptsächlich über UNRWA. Es gibt unzählige andere Organisationen und man wird ein besseres Modell, das nicht von Terror so gefährdet ist oder selbst angesteckt.
Denn da liegt ja genau der Grund drin, dass das missbraucht wurde für Terrorzwecke, das weiß man ja. Und deswegen hat Israel da jetzt so entschieden. Jetzt war aber zu lesen, dass man da das wieder modifiziert hat, weil quasi, das war erst vor 2 Tagen, glaube ich, habe ich das gelesen, dass man in Israel darüber nochmal gesprochen hat und dass doch eine Möglichkeit besteht, dass das weitergehen könnte, weil man irgendeine Entscheidung getroffen hat. Also man schließt jetzt die Zusammenarbeit mit Terrororganisationen auf israelischem Gebiet aus.
Und dann bist du weiter als ich. Das ist in Israel in der Öffentlichkeit nicht durchgesickert bislang.
Vielleicht war das auch, ja. Genau, ich müsste da nochmal, das fällt mir jetzt in diesem Zusammenhang ein, aber genau, ich setze das mal in Klammern, Asaf. Wenn du das nicht gehört hast, dann ist das vielleicht war das ein Wunsch, dass man...
Ja, aber ich weiß auch nicht alles und auch in Israel weiß man nicht alles. Es geht auch in unseren zweiwöchigen Diskussionen geht es auch darum, dass wir ein gesamtes Bild zusammen bündeln und ich denke, das ist gut so.
Das ist so. Und an der Stelle muss ich auch sagen, dass es wir, also du recherchierst immer sehr sauber und du bringst auch wirklich nur das, wovon du auch weißt, hey, das hat auch Hand und Fuß und das ist auch so. Und anderes markierst du auch deutlich, so kann man nicht genau wissen und das ist nur eine Prognose oder deine Meinung. Das finde ich sehr gut und so ist es auf meiner Seite auch. Wenn ich da mal was reinwerfe, dann ja, habe ich gelesen, aber du bist natürlich da der Fachmann. Ich muss auch an der Stelle kurz, das fällt mir gerade ein, ich platziere das kurz hier, weil wir gerade auf dieser Metaebene sind. Wir kommen gleich wieder zurück zu unseren Geschehen an den Fronten. Ich habe, glaube ich, im letzten Update habe ich einen freudschen Versprecher gehabt. Und zwar ging es da um diesen Bild-Reporter, Journalist, der im Libanon war und dann in Gefangenschaft geriet. Und ich habe tatsächlich gesagt, dass er von den Israelis gefangen genommen worden ist. Was natürlich nicht stimmt. Das wäre eine Falschmeldung gewesen. Und mich hat jemand darauf hingewiesen, freundlicherweise. Ganz herzlichen Dank für das Feedback. Das stimmt natürlich nicht. Ich möchte das hier richtig stellen. Das war natürlich der libanesische Geheimdienst, der ihn dann aber auch doch recht freundlich behandelt hat. Genau. Damit haben wir das hier abgeschlossen und wir stellen auch Sachen richtig. Wir lassen uns da auch gerne korrigieren. Und so sind wir unterwegs. Asaf, kommen wir nochmal zurück.
Ja, lass uns mal gleich, wenn wir schon im Libanon sind mit einem Fuß, dann gehen wir auch mit dem zweiten Fuß dahin. Dort aus der Front sagt das Militär, sie sind praktisch fertig. Also sie haben die militärische Arbeit ausgeschöpft. Aus den Kontaktdörfern unmittelbar an der Grenze kann keine Stellung mehr benutzt werden für eine Bodeninvasion der Hisbollah. Und jetzt ist höchste Zeit, ein Appell an die Politik, macht was daraus. Ja, jeder, der irgendwo in einer Militärakademie gewesen ist, hat gelernt, dass ein Militärmanöver von einem Diplomatischen begleitet wird. Und jetzt ist Zeit für Diplomatie. Es heißt nicht, dass nichts mehr läuft, also es läuft immer noch eine systematische Zerstörung von vorbereiteten Sprenganlagen, wenn man Waffenarsenale sprengt und so weiter. Und es sind auch manchmal so wieder Hollywood-ähnliche Meldungen. Zum Beispiel ein gewisser Imad Amhaz wurde entführt, ein Marineoffizier der Hisbollah aus dem Nordlibanon, also weit weg von Israel. Da kam Shayetet 13, Seeeinheit 13, wenn ich das übersetze, laienhaft übersetze. Es ist eine bekannte Kommandoeinheit, Marinekommandoeinheit in Israel. Sie kamen aus schnellen Schlauchbooten an Land und haben aus einer bestimmten Wohnung in einer Kleinstadt einen Mann gezielt nachts entführt. Er hat für Waffenlieferungen aus Syrien gesorgt, über das Meer. Und Israel möchte vor allem das System dahinter besser verstehen und daher nicht eliminiert, sondern mitgenommen, ohne dass es Verletzte gab und auch unter den Soldaten nichts alles sauber gearbeitet. Da gab es sogar eine Dokumentation aus Überwachungskameras von Zivilisten nebenan. Und aus eine andere Eliteeinheit, die heißt Egoz, das heißt übrigens Nuss, aber so heißt die Einheit. Sie kam aus den Golanhöhen in syrisches Gebiet hinein und hat einen Terroraktivisten, eigentlich einen Bauern, der dort wirklich lebt, entführt, einen Syrer. Er zwar in der Landwirtschaft tätig gewesen, aber er bekam die Anfrage von iranischen Militärs, er solle die Grenze beobachten. Sein Land liegt an einem günstigen Gebiet und sie brauchen Infos von ihm, praktisch wie ein Überwachungsposten. Er wurde somit zum Agenten. Und das hat Israel länger beobachtet, seine Beobachtung, und ihn mitgenommen, auch sauber, ohne Verletzte. Und auch da, das ist, was Israel interessiert, ist das System dahinter. Wie gehen die Iraner an den Grenzen vor? Die Infos sind da das, was am Ende Gold wert ist. Und dennoch versucht man jetzt, den Schwung, den positiven Aufschwung zum Vertrag zu übersetzen. Und da sind wir ganz interessant, wenn wir wieder auf die höhere Ebene gehen. Israel wollte seit dem 8. Oktober die beiden Fronten trennen. Hisbollah von Hamas trennen, den Libanon vom Gazastreifen, nicht gleichzeitig, das wäre eine Nummer zu groß und strategisch und taktisch falsch. Im Nachhinein denke ich, war es richtig, aber jetzt will Israel gerade das bündeln und die Gegenseite möchte es trennen und das ist interessant. Israel möchte die Geiseln, das immer noch schmerzhafte Thema aus der Südfront, die Geiseln befreien mit einem Vertrag, mit einem Deal. Das ist wohl nach wie vor das effizienteste Mittel wahrscheinlich. Und gleichzeitig auch mit internationalen Spielern ein Abkommen im Libanon ausarbeiten. Und das zusammen, weil dann der Druckhebel zum Beispiel vom Iran, wenn der Iran es auch möchte, dann kann der Iran auch seinen Druck ausüben auf Hamas zum Beispiel. Und das wäre für Israel am besten ein Schlussakkord für alles zusammen, wenn das möglich ist. Weil jetzt ist es zum Gunsten Israels. Wenn das nicht möglich ist, dann bleibt das halt. Ja, das muss nicht möglich sein, aber das ist das Ziel. Und es gibt neue Vorschläge. Demnächst werden sie veröffentlicht, offiziell. Jeder aus Gaza, der einen lebenden Geisel ausliefert, an Israel bringt und dadurch rettet, soll die Ausreise gesichert bekommen, die Immunität, darüber haben wir schon gesprochen, aber auch mehrere Millionen Dollar als Belohnung. Da sind Gelder mobilisiert. Man ist einfach nicht sicher, dass ein Deal überhaupt möglich ist und sie versuchen, mehrgleisig zu fahren.
Ja, da ist natürlich, ja, da probiert man jetzt alles und die Hoffnung auf Überlebende schwindet ja von Tag zu Tag. ja, oder es wird immer dramatischer. Deswegen hoffen wir mal, dass da bald nochmal Bewegung reinkommt. Asaf, du hast jetzt gerade das Stichwort Iran auch nochmal gebracht. Da haben wir ja, wie sollen wir sagen, natürlich auch noch eine Bedrohungslage, denn nachdem Israel nun den Iran gezielt angegriffen hat, darüber müssen wir auch noch kurz sprechen. Ich glaube, da nimmst du uns auch noch mal kurz mit rein, um den Faden wieder aufzunehmen. Hat man ja gehofft und auch gedacht, jetzt ist Ruhe im Karton. Ja, dem ist aber anscheinend nicht so. Es gibt Drohgebärden. Was steckt dahinter?
Ja, korrekt. Am 26. Oktober, das ist gerade als unsere Episode online gegangen ist, die letzte, da ist der erwartete israelische Angriff gekommen. Ich beschreibe es kurz für diejenigen, die es verpasst haben oder die Details vielleicht nicht vor Augen haben. Zwischen 1500 und 1700 Kilometern entfernt. Das ist eine logistische Operation, das kann man sich kaum vorstellen. Wie geht man überhaupt davor? Stell dir vor, Detlef, die deutsche Bundeswehr oder die Schweizer Armee, die müssten so etwas jetzt auf die Beine stellen. Es ist eine sehr gründlich geplante Sache. 140 Kampfjets gleichzeitig involviert, Tankflugzeuge, Aufklärungs- und Elektronikflugzeuge begleiteten das und ein Kontrollflugzeug für die Kriegsführung. Sie haben 20 Ziele angegriffen, also nicht mit Raketen, ja, sondern mit Kampfjets. Das kannst du viel präziser machen und die Abwehrmöglichkeiten der Gegenseite sind dann viel geringer. 20 Ziele in insgesamt 4 Stunden bombardiert in 2 Wellen. In der ersten Welle wurde die Luftabwehr, die Systeme, Radare, Abwehrbatterien angegriffen und Israel konnte dann weitgehend ungestört weiterfliegen im iranischen Luftraum. Das ist eine Meisterleistung. Dann kam die zweite Welle. Da wurden Raketenarsenale, Drohnenarsenale und Herstellungsanlagen bombardiert. Es gab, die Iraner meldeten 4 tote Soldaten, mehr nicht bei diesem Umfang. Das heißt, es ist wirklich sehr genau, ein sehr genauer, präziser Schlag gewesen, der es dem Iran auch ermöglichen sollte, nicht zu reagieren. Aber im Moment, da kommen wir zur Einschätzung. Im Moment ist die Annahme in Israel, der Iran hat sich schon entschieden, er wird reagieren aus mehreren Territorien gleichzeitig. Das heißt, wahrscheinlich aus dem Irak mit seinen noch verbliebenen aufgebauten Milizen, so wie die Hisbollah, nur im Irak gibt's auch. Und die Houthi vom Jemen und wahrscheinlich auch vom Iran selbst. Aber die Frage ist, wie viel können sie dann machen? Ja, wie viel technisch können sie dann überhaupt machen und wozu entscheiden die sich? Weil Israel vorbereitet ist. Und vorbereitet heißt, im Roten Meer wurde ein Kriegsschiff, ein israelisches, gesichtet, nicht nur mit den gewöhnlichen Systemen, sondern auch mit Raketen. Das heißt, es dient zum Angriff und nicht zur Verteidigung. Das ist neu. Die USA hat das THAAD-System, THAAD, das, weil die Israelis nicht genug Abwehrbatterien haben oder sie brauchen noch mehr für Langstrecken- und Mittelstreckenraketen. Da haben die Amerikaner das zur Verfügung gestellt, das ist schon länger operativ im Landeszentrum mit 100 Soldaten, die da tätig sind. Und neulich haben die Amerikaner auch B-52 Bomber, das sind Bomberflugzeuge, die schweren, nach Israel geschickt. Das heißt, alles ist vorbereitet und der Iran weiß, wenn er jetzt etwas tut, dann ist er muss mit einem größeren Schlag rechnen. Und das haben die Amerikaner auch ausgesprochen. Die haben gesagt, wenn der Iran wieder Israel angreift, kritisch angreift, dann wird Israel nicht mehr bremsbar sein. Dann wird die USA auch keinen Einfluss mehr haben darauf, was Israel genau macht. Und dann kann sein, dass wirklich die Nuklearanlagen drankommen. Aber Israel selbst bleibt da ganz gut geschützt. Und die Öffentlichkeit, ich sag mal, die Angst oder Panik ist nicht zu sehen. Da man ist ruhig.
Das ist spannend. Das ist natürlich in der Außenwahrnehmung. Klar, wenn man nicht dort lebt und nur diese Nachrichten liest, dann wird einem schon Angst und Bange, weil man natürlich auch die Drohung liest und es sollen Raketen mit größeren Sprengköpfen jetzt kommen. Also das andere war nur so ein kleines Vorspiel und jetzt geht's dann richtig zur Sache. Aber du hast eben auch geschildert, wie man sich natürlich auch darauf vorbereitet und das nicht unterschätzen wird. Und auch das weiß ja der Iran. Und so ist das ein Kriegsspiel von Drohung und Gegendrohung, ja, was hoffentlich am Ende gut ausgehen wird, nämlich dass man es lässt. Das ist jetzt mal so, meine Hoffnung, ja.
Ja, lass uns mit dem Kriegsspiel in Anführungsstrichen natürlich enden. Ich kann sagen, dass in Israel eine Diskussion seit 3 Wochen, 4 Wochen läuft, wie soll man diesen Krieg nennen? Ja, der Netanyahu hat gemeldet, unvorbereitet, ohne Diskussion. Er möchte, dass dieser Krieg Tkuma heißen wird. Tkuma heißt Auferstehung, aber auf der nationalen Ebene, ja. Auferstehungskrieg. Da waren nicht alle begeistert, weil am 6. Oktober 2023 waren wir sehr lebhaft, das war alles okay und oder weitgehend. Die Begeisterung war mäßig und die Proteste hörbar. Die anderen Vorschläge sind der Krieg vom 7. Oktober. Bis jetzt hieß das in Israel Charavot Barzel, eiserne Schwerter. Das, so nennt man eine Militäroperation, nicht so etwas, ein Krieg, der über ein Jahr andauert. Es ist noch offen, wie dieser Krieg heißen wird. Und am Ende ist die Frage ja, was wird die Öffentlichkeit dann gebrauchen, letzten Endes? Aber das zeigt uns, das Ende rückt näher. Es ist langsam in Sicht, zumindest in der Wahrnehmung vom Gefühl, wenn man schon über den Namen spricht, wie wird dieser Krieg in die Geschichte eingehen. Das ist nicht schlecht, denke ich. Und interessant ist der Vorschlag von Historikern, heißt der erste israelisch-iranische Krieg. Mal schauen.
Das könnte so werden, je nachdem, wie es sich auch noch entwickeln wird, jetzt auch diesbezüglich. Mal schauen. Ja, wir sind natürlich... genau, lass mich kurz noch einen abschließenden Gedanken sagen und dann kommen wir zu unserem Einzelschicksal, was du wieder vorbereitet hast, Asaf. Wir sind ja aktuell auch unterwegs und unser Vertiefungsthema dann in einer Woche wird dann aus Israel kommen, aus Israel direkt von uns, Asaf und ich. Wir sind nämlich in ziemlich genau einer Woche in Israel. Und deswegen ist das natürlich auch für uns jetzt spannend zu beobachten, wie entwickeln sich die Szenarien. Gerade jetzt auch mit dem Iran, da sind wir natürlich im Gespräch, werden da auch kein Risiko eingehen. Wir sind mit einer Bildungsreise, Solidaritätsreise mit 50 Personen, einem Bus voll in Israel unterwegs, natürlich nur in den sicheren Zonen. Das ist alles von dir und Kulturreisen in der Schweiz gut organisiert. Und deswegen sage ich schon mal jetzt hier an dieser Stelle tschüss und auf Wiedersehen und auf Wiederhören vor allen Dingen. Nächste Woche dann aus Israel. Und da werden wir sicherlich Spannendes zu berichten haben, direkt von vor Ort, Begegnungen mit Menschen, die dort stattfinden, eine Gedenkfeier, die wir veranstalten werden. Da freue ich mich persönlich auch sehr drauf. Asaf, vielen Dank für dein Einzelschicksal, was du uns wieder mitgebracht hast. Und damit wollen wir auch unser heutiges Update wieder gebührend beschließen.
Das ist Neomit Dekelchen, die heute 64 Jahre alt ist, aus Kibbutz Nir Oz beim Gazastreifen kommt. Das heißt, dass sie 63 Jahre alt war am 7. Oktober beim Angriff. da um 6:30 am Morgen begannen die Alarme. Der Raketenhagel, wie bei allen, ist sie auch in den Luftschutzraum gegangen. Aber nach 30 Minuten fingen dann die WhatsApp-Nachrichten an. Terroristen im Ort, Terroristen bei mir und bei mir und bei mir melden sich die Gruppenmitglieder im Kibbutz, die Nachbarn. Ihr Sohn, Sagi, schreibt ihr, schließe dich schnell ein. Sie laufen überall rum. Sie geht in die Bettzeugschublade unter dem Bett und versteckt sich, aber dann stecken sie das Haus von außen in Brand. Auch andere schreiben, mein Haus wird in Brand gesteckt, es kommt Rauch rein, sie muss das Fenster aufmachen, sie geht zum Fenster und sieht, dass draußen ihre Pergola schon abgebrannt ist. Sie legt ein nasses Handtuch unter die Tür und versucht, das für den Notfall für sich noch zu behalten, kriegt immer noch nicht genug Luft. Aus dem Fenster sieht sie, dass ein Nachbar zwei Terroristen erschießt und sie denkt, das ist ein guter Moment, ich kann entkommen. Es ist aber doch kein guter Moment. Sie sind so viele draußen. Sie fangen sie zusammen mit anderen Nachbarn. Barfuß wird sie in die Felder nach Osten Richtung Gaza geführt. Neben ihr läuft auch die Nachbarin. Sie sehen Häuser, die abbrennen und sie sagen sich, aus diesen Häusern kommt kein Mensch lebend raus. Sie sehen Hunderte von Zivilisten und Terroristen, sie sind nicht mehr voneinander leicht zu unterscheiden, wie sie Bildschirme und ganze Koffer voller Raubgut aus dem Ort, aus den Häusern mitnehmen, Fahrzeuge, Fahrräder. Sie sehen auf einem kleinen Fahrzeug mit einer Ladefläche 5 Leute aus dem Kibbutz, inklusive 3-Jährige alleine, 2 Kinder ohne ihre Eltern. Es kommt ein Hubschrauber, ein Kampfhubschrauber über ihren Köpfen und schießt auf alle. Die Terroristen sind alle tot auf einmal und nur eine vom Kibbutz ist auch tot. Alle anderen leben, sind verletzt von Splittern, aber sie leben. Im Nachhinein hat sich erst herausgestellt, dass der Kampfhubschrauber auf alle schoss und das war absolut der Zufall, dass die Geiseln, dass die Entführten dort nicht tödlich getroffen wurden. Es kam ein Traktor, ein geraubter vom Kibbutz und hat alle auf seine Ladefläche nach Gaza geladen. Nur Neomit nicht. Sie stellte sich tot. Sie war verletzt. Sie hatte am Rücken Splitter und Blut und das sah echt aus. So, dass die Terroristen sie ignorierten. Als sie weiterfuhren, versuchte sie, dem Kampfhubschrauber Zeichen zu machen, aber sie wurde nicht gesehen. Jedes Mal, als Terroristen vorbeikamen, stellte sie sich tot. Auch als Zivilisten vorbeikamen aus Gaza, stellte sie sich tot und es hat funktioniert. Gegen 12 Uhr, erzählt sie, wurde das richtig heiß und sie musste trinken. Sie ist zu Sprenklern gelaufen und hat Restwasser aus den Bewässerungssystemen getrunken. Sie kannte alle Wege auf den Feldern, sagte sie. Deswegen fand sie am Ende den Weg und zwischen 3 Kibbuzim, die sie beobachtet hat, wie sie ausgebrannt werden, konnte sie dann zurück in Richtung Sicherheit, zu Sicherheitskräften kommen. Sie wusste nicht, ob sie noch ein Zuhause hat, in das sie zurück kann. Sie wusste nicht, was mit ihrer Familie ist, aber letzten Endes hat sie es verletzt geschafft. Ihr Sohn, Sagi, der sie am Morgen gewarnt hat, ist immer noch entführt in Gaza.
Vielen Dank, Asaf, für diese wieder einmal dramatische Geschichte. Ich habe so beim Zuhören gedacht, und das vielleicht ist so ein letzter Satz, den ich noch sagen möchte, dass bei all dem Terror, bei all dem Unglück, bei all dem Schweren, was an diesem Tag passiert ist, es doch immer wieder du hast es selbst gesagt, diese Momente des Wunders gegeben hat, wo Einzelne überlebt haben. Und ich habe so den Eindruck, dass da doch ein Gott im Himmel gewesen ist, der hier und da seine Engel geschickt hat, um Menschen zu helfen. Vielen Dank, Asaf. Und damit verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Woche.